Es ist ja mal ganz schön, in den Armen Gottes zu sein. Wir haben gerade gesungen, in deinen Armen darf ich sein. Aber wir wissen alle, dass man sich irgendwann aus Umarmung auch wieder lösen muss und sich auf den Weg machen muss. Und wir sind ja auf dem Weg auf dem Weg zu Karfreitag hin. Jetzt sind die dollen Tage beendet hier, der Karneval hört auf. Und auf einmal kommen wir in die Zeit hinein, wo man sich auf den Weg machen muss und wo es an manchen Stellen auch schwierig ist. Und Jesus weiß das. Und Jesus will seine Jünger dort mit reinnehmen. Und ich möchte euch einen Text lesen aus Lukas 18, die Verse 31 bis 43. Er nahm aber die 12 zu sich und sagte zu ihnen: Seht, wir gehen nach Jerusalem hinauf und es wird alles vollendet werden, was durch die Propheten vom Menschensohn geschrieben wurde. Denn er wird den Nationen überliefert werden und er wird verspottet und geschmäht und angespuckt werden und sie werden ihn geißeln und töten. Und am dritten Tag wird er auferstehen. Sie aber begriffen nichts davon und die Rede blieb ihnen verborgen und sie verstanden das Gesagte nicht. Dann geschah es, als er Jericho näher kam, dass ein Blinder am Weg saß und bettelte. Als er aber die Leute hörte, die vorbeigingen, erkundigte er sich, was das wäre. Da berichteten sie ihm: Jesus, der Nazaräer, gehe vorüber. Und er rief: Jesus, du Sohn Davids, erbarm dich über mich. Die da vorausgingen, fuhren ihn an, er solle schweigen. Er aber schrie noch viel mehr: Du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Da blieb Jesus stehen und ließ ihn zu sich führen. Als er aber nahe bei ihm war, fragte er ihn: Was soll ich für dich tun? Er sagte: Herr, dass ich sehen kann. Und Jesus sagte zu ihm: Sei sehend, dein Glaube hat dich geheilt. Und sofort konnte er sehen und folgte ihm und pries Gott. Und das ganze Volk, das es sah, lobte Gott. Das sind zwei Texte, in denen es ums Sehen geht oder auch ums Nicht-Sehen geht. Das ist ja so die Frage mit dem, Jesus geht mit seinen Jüngern und sagt: Seht. Jesus möchte, dass seine Jünger etwas sehen. Und dann haben wir, die Antwort ist klasse, ne? Also sie aber begriffen nichts davon und die Rede blieb ihnen verborgen und sie verstanden das Gesagte nicht. Also völlige Windstille, könnte man sagen, geistige Windstille. Kennt ihr das so, wenn man so nicht den leisesten oder den blassesten Ahnung eines leisen Schimmers hat? Das scheint den Jüngern so zu gehen. Also früher hat man mal gesagt, ja, doof geboren, nicht dazugelernt, Hälfte vergessen, ja. Das ist ihre Situation. Also sie begreifen nicht, was Jesus da von ihnen will. Ich stelle mir vor, wenn, als die Jünger in der ersten Gemeinde gewesen sind, nachher, nach Jesu Auferstehung, und die Jünger gefragt, ich sag mal, habt ihr das nicht kommen sehen? Und die gesagt, wir hatten keinen blassen Schimmer. Wir haben es echt nicht kommen sehen. Wir wollten es auch gar nicht sehen. Und sie werden gesagt, aber Jesus hat euch doch explizit immer wieder darauf hingewiesen, was jetzt geschehen wird. Ja, sagt er, aber wir waren mit den ganzen Leuten unterwegs. Wir waren im Floh, wir waren unterwegs nach Jerusalem. Jeden Tag passierten wunderbare Dinge. Menschen wurden gesund. Jesus hat das Evangelium gepredigt. Da war was los. Die Massen sind ihm gefolgt. Es war toll. Naja, sagt er, aber es hat doch auch geknirscht im Gebälk, oder? Also sag mal, die Auseinandersetzung, die damals mit dem Pharisäer gewesen sind, das müsst ihr doch mitbekommen haben. Also es war doch nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Da ging's doch heiß her. Die wollten ihn doch loswerden. Die sind doch achten gelaufen, weil Jesus sie auf den Pott gesetzt hat. Ja, aber es war trotzdem so toll. Und wir waren auf dem Weg nach Jerusalem und wir haben gedacht, es wird etwas Großes geschehen und es wird toll sein. Wir haben es nicht gesehen. Wir wollten es nicht sehen. Wir wollten uns dem nicht stellen. Jesus hat zwar gesagt, seht, aber wir haben weggeguckt. Wir haben es nicht wahrgenommen. Und auf der anderen Seite ist der Blinde, ne? Der sieht nichts, aber der kriegt mit, dass da irgendwas ist, dass Jesus dort lang geht. Oder dass sich eine Menschenmenge auf den Weg macht. Und er fragt nach. Und dann hört er, dass Jesus kommt. Und von dem hat er scheinbar schon was gehört. Ansonsten würde er ihn ja nicht anrufen. Ansonsten würde er ja nicht sagen, Sohn Davids, erbarm dich. Und er lässt sich nicht abhalten. Und Jesus holt ihn zu sich und stellt ihm, was für eine Frage, ne? Was willst du, dass ich dir tun soll? Oh, ich hätte gerne ein paar neue Schuhe. Also was für ein, ich will sehen. Ich will sehen. Und dann macht Jesus ihn sehend. Und er freut sich und lobt Gott und alle loben Gott. Ende gut, alles gut, oder? Das Problem ist, dass Jesus sich zwar mit einem Gehalten auf dem Weg nach Jerusalem macht, aber die anderen 12 sind weiterhin blind. Das, worum es ging, Jesus geht, dass sie sehen sollten. Die Jünger, dass sie sehen sollten, ist nicht passiert. Die sind blind auf dem Weg. Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Und wenn wir uns vorstellen, wie es Jesus in dieser Zeit gegangen sein muss, dann wird er schon ein schweres Herz gehabt haben. Der wird nicht gesagt, ach, es sind noch ein paar tolle Tage bis Jerusalem, da geht es mir gut. Und dann kommt er, sondern Jesus wusste, was auf ihn zukommt. Und Jesus hat es geteilt mit seinen Jüngern, aber sie wollten es nicht wahrhaben. Jesus war unterwegs und er wusste, was ihn dort erwarten wird. Er hat sich keine Illusionen gemacht. Und was ich so beeindruckend finde, ist, dass Jesus sich in dieser Situation dennoch von dem Blinden ansprechen lässt. Er könnte ja auch sagen, ey, ich habe den Kopf voll, mir ist das Herz schwer, ich bin durch mit der Schicht, ich muss mich darauf konzentrieren, was jetzt vor mir liegt. Ein andermal. Nein, Jesus sagt, holt ihn und fragt ihn, was willst du, dass ich dir tun soll? Also Jesus geht auch noch fürsorglich mit ihm um. Jesus wird nicht übergriffig. Sally hat mir das letzte Woche erzählt, du hast für irgendeinen Rollstuhlfahrer Griffe gemacht, wo so eine Spikes eingenäht waren, weil ihm immer Leute geholfen haben, ohne dass er es wollte. Und ihn hingefahren haben, wohin er nicht wollte. Das ist ja manchmal so. Also diese Übergriffigkeit, also diese aus gutem Herzen Übergriffigkeit, ich sag dir mal, wo es lang geht, oder ich fahre dich am besten gleich dorthin. Jesus fragt, was soll ich dir tun, was willst du, dass ich für dich tun soll? Und er wollte sehen und das tut Jesus. Dieses Vertrauen, das er in Jesus hat, sagt er, das hat dich geheilt. Und ich glaube, diese Geschichte oder diese beiden Berichte stehen zusammen, damit wir etwas von Jesus sehen. Kennt ihr dieses Lied? Herr, öffne du mir die Augen, Herr, öffne du mir das Herz, ich will dich sehen. Und wie geht's dann weiter? Ich will dich sehen in deiner Pracht, leuchtet erhoben und herrlich. Ja, und dann gieß aus deine Liebe und Macht. Wir singen heilig, heilig, heilig. Da sind wir drin, ne? Da sind wir dabei. Das könnten wir stundenlang singen. Aber Jesus will seinen Jüngern zeigen, dass das Lied eine zweite Strophe hat. Herr, öffne du mir die Augen. Herr, öffne du mir das Herz. Ich will dich sehen, ich will dich sehen. Ich will dich sehen in deiner Ohnmacht. Verraten, verhöhnt und verspottet. Angespuckt, verleugnet, geschlagen. Zu Tode gequält durch die Menschen. Ich rufe Hilfe, Hilfe, Hilfe. Das ist das, was Jesus seinen Jüngern gezeigt hat. Und beides stimmt. Beide Seiten von Jesus sollen wir wahrnehmen. Ja, wir dürfen seine Herrlichkeit und Pracht sehen und wir dürfen darauf hoffen, dass er als der Herr wiederkommt. Aber er hat seinen Jüngern eben auch seine Niedrigkeit gezeigt, seine Ohnmacht. Und sie waren dazu bestimmt, mit ihm diesen Weg zu gehen. Sie sollten sehen, was auf sie zukommt. Jesus wollte sie nicht blind in diese schwierige Zeit laufen lassen. sondern er wollte sie wach machen. Er sagte, seht doch hin. Was passiert eigentlich? Was ist eigentlich passiert als mit den Jüngern, als sie nicht gesehen haben? Was hat es eigentlich für Folgen, dass sie nicht gesehen haben und nicht gefolgt sind? Na, zunächst einmal haben sie Jesus das Herz zusätzlich schwer gemacht. Unterwegs waren sie dann beschäftigt, ihre Karrierechancen auszuloten. Ja, wer ist hier der Größte? Wer darf rechts und links sitzen? Ja, wer ist hier Gemeindeleiter und wer nicht? So, ne, diese, das war so ihre größte Sorge, mit der sie unterwegs waren. Dann haben sie nicht erkannt, als Jesus gesalbt wurde von der Sünderin mit ganz kostbarem Öl, da sind sie wütend geworden. Judas hat gesagt, so hier, bis hierher und nicht weiter, ich gehe. Ich werde ihn verraten, werde ihn verkaufen. Und die anderen waren auch sauer. Hätte man auch den Arm geben können. Und Jesus sagt, ey, sie hat mich auf mein Begräbnis hingesalbt. Und überall, wo das Evangelium in der Welt verkündigt wird, da wird von dieser Frau gesprochen werden. Und dann gehen sie nach Jerusalem. Und selbst beim Abendmahl, als er sie nochmal darauf hinweist, ey, jetzt wird's Zeit, jetzt wird's brenzlig. Nö, wir bleiben an deiner Seite, weil das Leben kosten würde. Maßlose Selbstüberschätzung. Und dann geht Gethsemane, als Jesus sagt, als er dort sitzt und Blut und Wasser schwitzt und den Vater bittet, lass den Kelch an mir vorübergehen, aber dann sich durch und sagt, dein Wille geschehe, da schlafen sie. Hatten vorher genug Wein getrunken, waren müde. Und dann sagt Jesus, jetzt kommt, jetzt ist es soweit. Und dann fliehen sie alle. Petrus leugnet noch und sie fliehen alle. Und sie verlassen ihre Berufung. Wozu sind die Jünger mit Jesus unterwegs gewesen? Was war ihr Auftrag? Warum hatte sie Jesus sie ausgewählt? Sie sollten mit ihm sein. Und sie sollten seine Zeugen sein. Und bei der entscheidendsten Stelle des Weges Jesu auf dieser Erde sind sie nicht da. Sie sind nicht die Zeugen seines Todes. Sie sind nicht die Zeugen seiner Auferstehung. Die ersten Zeugen sind die Frauen. Am Kreuz stehen die Frauen. Wo er begraben wird, wissen die Frauen. Den ersten, der Jesus begegnet, ist den Frauen. Jesus führt sie zurück in ihre Berufung nachher, keine Frage. Aber an dieser Stelle waren sie nicht da. Und das hat seine Ursache darin gehabt, dass sie nicht sehen wollten. Sie haben sich blind gestellt. Sie wollten es einfach nicht wahrhaben. Sie wussten es besser als Jesus. Und ich frage mich manchmal, ob das uns nicht genauso geht. Dass wir auch oft nicht sehen wollen. Kennt ihr das auch so? Dass ihr sagt, das habe ich nicht kommen sehen. Aber wenn man genau hinguckt, wir haben ganz oft unsere Großeltern und Urgroßeltern gefragt, habt ihr das damals mit dem Dritten Reich nicht kommen sehen? Uns ging es ja so gut, wir waren ja aus einer sicheren Position. Die haben gesagt, nee, haben wir nicht kommen sehen. Oder wollten wir es nicht kommen sehen? Wir sind gerade in einer Umbruchssituation. Sehen wir es kommen, was gerade los ist? Oder werden wir hinterher auch sagen, ey, wir haben das nicht kommen sehen? Obwohl es völlig klar ist, was gerade passiert. Ja, obwohl eine alte Ordnung gerade zerbröselt, völlig auseinanderbricht und noch nicht klar ist, was als Neues kommen wird. Das ist ja nichts Neues. Das ist ja nichts, was mit Ostern aufgehört, mit der Auferstehung Jesu, dass es keine Anfechtung mehr gibt, dass es keine schwierigen Zeiten mehr gibt. Darauf hat Jesus sich immer hingewiesen. Die Endzeitreden, müsst ihr mal lesen, jetzt so, auf der letzten Wegstrecke Jesu vor dem Kreuz, da macht er seine Jünger immer wieder aufmerksam und sagt, ey Leute, es kommen richtig bescheiden schöne Zeiten. Und darauf müsst ihr vorbereitet sein. Da müsst ihr hinsehen. Da reicht es nicht, dass ihr nur singt, heilig, 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 sondern wie muss man sich dann darauf vorbereiten? Man muss es wahrnehmen und man muss mit Jesus sich auf diesen Weg machen. Man darf sich keine Illusion hingeben. Man darf sich auch nicht in die Illusion hingeben, dass man in einer schönen, frommen Blase lebt, in der nichts passieren wird. Das glaube ich nicht. Wir sind herausgefordert, immer in dieser Zeit. Und das ist etwas, was Jesus mit seinen Jüngern entweder deutlich macht. Ja, es geht um Sehen, manchmal geht es auch um Hören. In Offenbarung heißt es dann, wer ein Ohr hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wir könnten genauso übersetzen, wer ein Auge hat, der soll sehen, was Christus der Gemeinde zeigt. Bereit zu sein. Bereit zu sein für die schwierige Zeit, die vor der Tür steht. Und da reicht es auch nicht, dass man den Optimisten spielt. Ihr kennt Optimisten? So ein Optimist, der aus dem 20. Stock aus dem Hochhaus fällt. Am 3. sagt er, bis hier ist alles gut gegangen. Sondern es bedeutet, sich vorzubereiten. Es bedeutet, bereit zu sein, auf Jesus zu schauen, bereit zu sein, mit ihm auch die schweren Wege zu gehen und mit ihm unterwegs zu sein. Das ist Kreuzesnachfolge. Und das hat Jesus gesagt, es wird euch nicht besser gehen als mir. Wenn sie mich verfolgt haben, dann werden sie das mit euch auch machen. Wenn sie auf mich nicht gehört haben, werden sie auf euch auch nicht hören. Das ist normal. Aber es ist eben nicht das letzte Wort. Nach dieser Dunkelheit wird es wieder Tag. Jesus wird wiederkommen. Alle diese Bedrängnisse, all die Not, alles das, was so unsicher ist, hat nicht das letzte Wort. Das letzte Wort hat Christus. Aber er führt uns nicht an diesen Zeiten vorbei, sondern durch sie hindurch. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir sie sehen und nicht wegschauen. Dass wir das annehmen, dass Jesus eben nicht nur die Herrlichkeitsseite zeigt, sondern auch das, was wir ja so oft bemängeln und betrauern, unsere Ohnmacht, die Ohnmachtseite in der Welt. Wir würden so gerne, dass sich vieles ändert und wir stehen so ohnmächtig davor. Ja, durch diese Zeiten müssen wir durch. Und das ist das, was Jesus seinen Jüngern damals zeigt. Ich glaube, das ist auch das, was er uns heute zeigen will. Er sagt, seht, seht. Aber wir müssen nicht alleine gehen, sondern wir werden durch diese Zeiten durchgehen und er ist mit uns und er ist bei uns und er wird das letzte Wort sprechen. Durch die Dunkelheit hindurch, wenn es wieder Licht wird und strahlender Tag wird. In Wedel haben wir jetzt einige Male für die Geschwister im Iran gebetet. Die Familien, die dort sind, die haben alle Angehörige dort im Iran, wo gekämpft wird, wo Menschen zu Schaden gekommen sind, wo welche verschwunden sind. Sie kennen das. Sie sind in einer tiefen Krise drin. So schlimm ist es bei uns nicht, aber wir sind mit hineingenommen in dieses Leid und wir wünschen uns, dass die Sonne wieder aufgeht, dass sie durch dieses Tal durchkommen. Lasst uns also nüchtern sein, wach sein, lasst uns hinsehen, was Jesus uns zeigen will und beide Seiten, die Jesus uns zeigt, wirklich wahrnehmen. Die Seite, wo er mächtig ist und wirkt und die Seite, wo wir die Ohnmachtserfahrung haben und die uns nicht gefallen und wo wir durchs Dunkle tarnen müssen. Er ist und bleibt an unserer Seite. Amen.